Mein erstes kostenfreies Webinar zum Thema Ziele erreichen und dranbleiben war, wenn man das so sagen darf, ein voller Erfolg und für mich persönlich auch eine super spannende Erfahrung. Und deshalb möchte ich dich gerne zu meinem nächsten kostenfreien Webinar im Mai einladen. Dann geht's um das Thema Grenzen setzen. In den Beratungen stellen wir immer wieder fest, dass das ein großes Problemthema ist. Also markiere doch schon mal den 30. Mai um 19 Uhr im Kalender. Dann sehen wir uns bei Zoom und ich freue mich auf dich. Den Link mit allen Infos zur Anmeldung findest du in den Shownotes dieser Episode oder auch direkt unter www.strussundklausen.de/webinare/webinar-grenzen-setzen.
Herzlich willkommen zu Von Innen nach Außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich bin Jalie Grau und sitze hier Ragnhild Struss und Johann Klausen gegenüber, denen ich glücklicherweise alle paar Wochen hier zu interessanten Themen ganz viele Fragen stellen darf, die hoffentlich auch euch da draußen inspirieren und irgendwie weiterbringen. Heute starte ich einfach mal mit ein paar Sätzen, die ihr bestimmt alle kennt. Vertrauen ist wichtig, Kontrolle ist besser. Vertrauen muss man sich erstmal verdienen. Am Ende kannst du nur dir selber vertrauen. Das sind eben so ein paar, so, ich würde sagen, allgemeine Glaubenssätze, die mir als erstes in den Kopf schossen in der Vorbereitung zu diesem Thema. Und Ragnhild, was sagst du dazu? Wieso gibt's diese Glaubenssätze oder warum kamen die mir als erstes in den Kopf? Also warum ist Vertrauen so ein Riesending?
Vertrauen ist insgesamt ein super komplexes Thema. Ich finde es in Bezug auf das Gefühl von Angst oder Unsicherheit besonders interessant, mal unter die Lupe zu nehmen. Also ich würde sagen, dass Vertrauen im Allgemeinen wahrscheinlich so ein inneres Gefühl von Sicherheit und Handlungsfähigkeit ist. Was wir ja alle kennen, ist der Begriff des Urvertrauens. Also wenn man insgesamt ein Vertrauen in die Welt hat, ein Vertrauen in andere Menschen. Und es gibt ja auch das Thema des Selbstvertrauens und das bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass wir innerlich und deshalb Handlungsfähigkeit, innerlich das Gefühl haben, dass auf unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten Verlass ist. Und zwar nicht nur jetzt, hier und heute, sondern auch morgen.
Und zum Thema Urvertrauen hatte ein psychoanalytischer Psychologe, also mit psychoanalytischer Tradition, Erikson, der hatte gesagt, eben, dass es das Gefühl sich verlassen dürfens, also ist quasi das Urvertrauen oder wie stark das Urvertrauen ausgebildet wird. Das finde ich irgendwie eine tolle Sache.
Ja, voll.
Weil das dann natürlich auch gleichzeitig ein bisschen mehr Mitgefühl zulässt, auch zu gucken, wenn jemand mal nicht so schnell vertrauen kann oder vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Vertrauen entwickeln kann oder sogar ein bisschen Urmisstrauen hat, das gibt es auch. Und das entwickelt sich eben jetzt auf der beziehungssozialisationspsychologischen Perspektive eben ganz, ganz früh mit den ersten Bindungen. Meistens natürlich den Eltern, aber auch sonst anderen Bindungen. Und wenn wir da gleich nochmal hinschauen, ist es natürlich total wichtig, wenn jemand auf die Welt immer schaut mit so einem richtig satten, nicht? Füllhorn des Vertrauens, dann guckt er natürlich auch auf die Zukunft und auch alles, was bei ihm selber sich für möglich erscheint, viel, viel, viel positiver und viel, viel gestaltender drauf. Als jemand, der vielleicht tendenziell eher ein bisschen auf das Negative und das Urmisstrauen guckt, da ist natürlich das Glas eher nicht so voll. Und vielleicht noch einen kleinen Gag. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Und ihr werdet es nicht glauben, da steht, Vertrauen ist die Frage, Liebe ist die Antwort.
Der Yogi-Tee hat immer recht.
Wie passend, das ist doch kein Zufall. Wenn wir mal bei dem Anfang des Lebens anfangen, kommen wir mit entweder einem guten Urvertrauen oder eben nicht auf die Welt? Oder ist das schon was, was man irgendwie lernen kann oder beeinflussbar ist?
Also da kommt ja wieder diese alte Nature versus Nurture Frage zu tragen und so richtig untersuchen kann man es nicht. Aber es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass es auf jeden Fall eine Kombination ist. Also wenn wir uns Neurotizismuswerte angucken, also sowas wie hohe Anspannung und Angst, ne, gemäßigte Selbstsicherheit, vielleicht nicht so eine gute Impulskontrolle oder auch wechselhafte Stimmung, dann ist das eine Veranlagung, die auf jeden Fall auch genetisch bedingt ist. Das wissen wir. Nicht Nichtsdestotrotz entsteht das Vertrauen zumindest auch in andere Menschen und in die Sicherheit, die man im eigenen Leben erlebt, natürlich über die Erfahrung mit den bindungsrelevanten Personen in den ersten Lebensjahren. Also das kann ich eben lernen. Wie sicher bin ich aufgehoben? Wie stark reagiert jemand auf meine Gefühle? So hat ja später auch Vertrauen entwickeln zu können, viel mit Emotionsregulationsfähigkeit zu tun. Also als kleines Kind, wie sehr ist eigentlich Verlass auf mich in meiner Selbstbestimmung, in den Beziehungen und wie viel Verlass ist auf andere? Und was damit gemeint ist, ist, dass das Kind sich in frühen Beziehungen ja selbst erprobt hinsichtlich seiner eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und wenn es damit die Erfahrung macht, auch seine Umwelt beeinflussen zu können, dann entwickelt es ein Vertrauen in seine eigenen Kompetenzen. Das ist das Ich-Vertrauen, das Selbstvertrauen. Und dann gibt es natürlich noch die empfundene Sicherheit, also die psychologische Sicherheit in Bindungen. Und auch die wird natürlich erlernt, nicht? Darüber, wie verlässlich die Eltern auf Bedürfnisse reagieren, wie gut die eigenen Emotionen des Kindes auch gespiegelt werden können und wie adäquat darauf reagiert wird, wie ernst genommen das Kind wird, wie stark es getröstet wird, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut in der Lage ist, die Emotionen selbst zu regulieren. Also diese Nature versus Nurture-Frage ist auf jeden Fall hier nicht klar zu beantworten. Aber egal, wie viel Nature mitbringt, ist es ja das Ziel der Nurture-Verantwortlichen, dann trotzdem das Maximum zu tun, um das Kind eben sicher zu binden. Was man auch weiß, ist, dass zum Beispiel eine Hinwendung zu einem übergeordneten Sinnzusammenhang, also sei es jetzt über Religion oder Spiritualität, spirituelle Praxis, auch dem Kind über dieses Transzendentale erleben, das Gefühl von Eingebundensein in ein höheres Ganzes gibt und dadurch eben auch viel Sicherheit spendet.
Was könnte das außer Religion sein? Also woran denkst du da?
Naja, wenn man zum Beispiel die Liebe, und deshalb fand ich jetzt gerade den Yogi-Tee-Spruch so spannend, wenn man jetzt die Liebe als Phänomen nehmen würde und kommunikativ dem Kind eben klar macht, ne, das Leben ist immer für dich, du lebst in Fülle, alles, was dir passiert, ist eine Gelegenheit für dich, an dir selbst zu wachsen und die Menschen meinen es gut mit dir, dass eine quasi ethische oder moralische Hinwendung in der Erziehung auch über bestimmte Überzeugungen und Glaubenssätze dieses Vertrauen in die Welt als Ganze stärken kann.
Alles, was du jetzt gerade so schön erläutert hast, das würde ich sagen, ist so in unserer Generation, würde ich sagen, ganz gut angekommen. Die Generation davor, jetzt wenn man unsere Eltern fragt, wie seid ihr denn eigentlich groß geworden, die erzählen ja was total anderes. Also ne, die Rolle allein, die, also natürlich nicht alle, ne, aber so der Trend war ja früher schon ein bisschen anders. Dann müsste das ja so eine ganze Generation im Vertrauen total beeinflusst haben, oder?
Also auch da ist Nature versus Nurture. Es gibt ja auch Menschen, die in unfassbar schlimmen Umständen aufwachsen und trotzdem ein Gefühl der Bindung haben oder des Vertrauens. Also das kann man jetzt, glaube ich, auch nicht so pauschal sagen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass dieses Vertrauen, was weitergegeben werden kann, auch maßgeblich davon abhängig ist, wie vertrauensvoll sich Menschen selbst im Verhältnis zu sich und zu anderen fühlen. Also in der Bindungstheorie, das ist vielleicht dann auch nochmal eine gute Podcast-Folge, aber da das Vertrauen ja maßgeblich darin begründet liegt, muss man eben auch natürlich, um das Vertrauen weitergeben zu können, ein bisschen schauen, wie bin ich eigentlich selbst sozialisiert, ne? Was zeige ich eigentlich meinem Kind? Weil ich glaube, dass Vertrauen ganz viel ja überhaupt nur wichtig ist, weil wir sehr angstgetrieben sind heutzutage, ne? Und man sagt ja immer, Mut ist das Gegenteil von Angst. Aber das ist nicht so, sondern Mut ist die Fähigkeit, deine Emotion der Angst so weit zu regulieren, dass du trotzdem handelst. Fähig bist. Das heißt, dass du weiterhin ängstlich bleibst, aber handelst. Und worum es mir bei Vertrauen geht, ist, dass eben das eigentlich eine Heilung der Angst verursachen kann oder nach sich ziehen kann. Und damit ist sie dann auch nicht ganz weg, aber die Angst hat viel weniger Macht, wenn man sich im Vertrauen übt. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht uninteressant, so auf dieses Thema von Angst, Ängstlichkeit, Gefühl von Unsicherheit zu schauen, um zu verstehen, warum Vertrauen eigentlich so wichtig ist.
Was ich ganz spannend finde, wenn wir uns mal eure Rolle als Führungskräfte eines wirklich stetig wachsenden Teams vorstellen, ja, da wird ja Vertrauen ein Riesenthema, also würde ich zumindest vermuten von außen, weil ihr ja immer mehr Leute einstellt, ihr könnt ja gar nicht mehr so nah dran sein an jeder einzelnen Person. Das heißt, ihr gebt ja auch sehr viel Vertrauen in andere Hände. Wie geht ihr damit um? Also das, ne, gerade bei so einer Dienstleistung, die wir anbieten, kann ja theoretisch, wenn man jetzt sehr misstrauisch wäre, kann man ja auch sagen, boah, die können aber auch ganz schön viel kaputt machen, da stehe ich lieber daneben und guck mir das erstmal ganz genau an.
Ja, also Niklas Luhmann hat ja da noch von interpersonellem Vertrauen und Systemvertrauen gesprochen, ja, was ich in dem Zusammenhang jetzt irgendwie ganz passend finde, weil wir logischerweise schon ja erstmal in unser System vertrauen. Also wir haben erstmal Vertrauen in die Haltung und die Werte unserer Arbeit, würde ich sagen. Damit geht's erstmal los. Und dann haben wir natürlich auch Vertrauen, oder was heißt natürlich, aber wir vertrauen darin, wie wir in Beziehungen hier treten und wie wir eben dann einen gemeinsamen Schaffensprozess ausgestalten. Eben ja versuchen ja immer wirklich potenzialorientiert, positiv gestalten. Ich finde, das alleine hat schon eine super, also das bindet und das macht irgendwie total glücklich im Tun. Und das Interpersonelle wäre ja dann mit jedem Einzelnen noch. Und das versuchen wir ja auch ganz regelmäßig eben in verschiedensten Settings auch wirklich face-to-face einzuführen.
Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Angst eigentlich immer auf einem Gefühl von Unsicherheit fußt, dann müsste man ja umgekehrt sagen, um das Gefühl von souveräner Sicherheit herzustellen, also der Angst entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Mechanismen, um das zu machen. Und dieser Glaubenssatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, zeigt ja sehr gut, dass eigentlich dieses Gefühl der Sicherheit immer auf zwei verschiedenen Säulen fußt. Nämlich einmal wirklich auf der Säule der Kontrolle, also alles, was du im Außen tatsächlich über den Zahlen, Daten, Fakten, messbare Ebene beeinflussen kannst oder vorbereiten kannst. Und dann eben auf der anderen Seite eher innenbezogen auf der Säule des Vertrauens. Und in einer Unternehmung, glaube ich, müssen natürlich beide Säulen bedient werden. Also die Säule der Kontrolle im Außen, die bildet sich ab über bestimmte Rollendefinitionen, über Prozesse, über Regeln, die wir haben, über KPIs, bestimmte Objectives, die wir ins Auge fassen, die messbar sind, über bestimmte Beratungszahlen, die wir ja ablesen können oder so. Also es gibt ja bestimmte Messgrößen, mit der auch die Kontrolle als Grundvoraussetzung für Sicherheit abgedeckt ist. Das alleine ist aber dann irgendwie kalt und blöd, wenn man das nicht auch noch mit diesem Vertrauensthema füllt. Und deshalb, glaube ich, ist es so interessant, in einer Kultur, in einer Unternehmenskultur zu schauen, wie man Vertrauen etablieren kann, eben zum Beispiel über eine gute Fehlerkultur, darüber, dass man sein Wort hält, darüber, dass man vielleicht auch Leute nach ihrer Befindlichkeit fragt, ne? Und als Mitarbeitende, glaube ich, gibt's ja auch total viele Beispiele, wie schlecht es ist, wenn Angst der maßgebliche Ratgeber fürs eigene Handeln ist.
Ja, aber Angst macht ja immer eng. Ne? Also Angst, also je extremer sie ist, aber desto weniger handlungsfähig fühlt man sich eigentlich bis hin zu ja einem starren Gefühl oder wie es dann früher hieß ja auch Freeze, ne? Fight or Freeze, Flight or Freeze, man kann aber auch Fight machen. Und das ist wichtig. Angst ist kein guter Ratgeber.
Ich glaube zum Beispiel, sagen wir mal, du hast immer Angst, dass dein Arbeitsplatz im Grunde genommen nicht gesichert ist, ne? Nehmen wir mal an, du hättest irgendwie in einer sehr wettbewerbs- und leistungsorientierten Unternehmenskultur das Gefühl, oh, ich könnte der oder die Nächste sein, die jetzt hier geschasst wird. Dann stellt sich sowas ein wie das Paradoxon der Angst. Und das finde ich so spannend, weil es nämlich besagt, dass die Angst, die du hast, wenn du dich darauf versteifst, am Ende immer das herstellt, wovor sie sich fürchtet. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Angst stellt am Ende das her, wovor sie sich fürchtet. Denn eine Angst im Kopf geboren, ja, also klassisch eben die emotionale Bewertung einer bestimmten Situation über die Amygdala, im Kopf geboren, konzentriert sich immer auf mögliche Probleme, Risiken oder Hindernisse in der Zukunft. Das heißt, du bist mit deinem Fokus schon mal gar nicht im Hier und Jetzt. Und wenn du dann ständig zur Arbeit gehst, in dem Misstrauen gegenüber deinen Führungskräften, dass sie dich vielleicht entlassen könnten oder in der Angst, nicht gut genug zu sein, wie Johann gerade sagt, dann operierst du natürlich aus einem sehr eingeschränkten kognitiven Leistungsvermögen, weil du einfach auf Notfallsituationen eingestellt bist, ja. Und natürlich leitet diese Angst jede Interaktion. Das heißt, du guckst immer, ob jetzt dich jemand komisch angeguckt hat oder versuchst immer Beweise dafür zu finden, dass dein Arbeitsplatz eventuell nicht sicher ist. Und dann kannst du dir vorstellen, dass dementsprechend natürlich deine Leistung geringer ausfällt, als wenn du im vollen Vertrauen Zugriff auf deine vollen Potenziale hättest, ne? Und wenn du also immer überall Gefahr witterst, dann willst du von deiner Führungskraft ständig bestätigt werden. Und das stresst aber nach einer Zeit die Führungskraft, weil die ja Bock hat, dass die Aufgaben, die du hast, in Eigenverantwortung, selbstständig und vor allen Dingen autonom, also mit viel Kraft erledigt werden, sodass irgendwann dann das die Beziehung darunter leidet und letztendlich vielleicht die Führungskraft irgendwann sagt, wenn es darum geht, hey, wir müssen noch mehr Leute entlassen, diese Person dann vorschlägt, weil es mit der einfach ständig hakelig ist in der Beziehung und weil die vielleicht das Gefühl aussendet, so unter Stress zu sein, dass man nicht weiß, wie belastbar sie in Zukunft ist, ne? Und wenn wir jetzt auf das Vertrauen mal gehen, dann siehst du, dass du dich in dieser Situation als die entsprechende mitarbeitende Kraft ganz anders verhalten würdest, ne? Weil dann würdest du den Fokus nach innen legen und du würdest dich im Hier und Jetzt fragen, was du am besten tun kannst, um deine Aufgaben so gut es geht zu erledigen, um der Führungskraft so gut es geht zu zeigen, dass du einen wichtigen Beitrag zu leisten hast. Vertrauen bedeutet dann aber auch, selbst wenn du dann immer noch die Gefahr sehen könntest, gefeuert zu werden, weil wie gesagt, Vertrauen nimmt ja die Angst nicht, sie nimmt ihr nur die Macht, dann weißt du, dass es trotzdem besser ist, jetzt dein Bestes zu geben und jetzt die Beziehung gut zu gestalten, weil das auf jeden Fall, solltest du dir dann irgendwann einen neuen Job suchen müssen, vorteilhaft für dich ist, weil erstens das Arbeitszeugnis besser ausfällt und du zweitens natürlich auch mit einer ganz anderen Grundeinstellung und Kraft und einem ganz anderen Selbstvertrauen auch dir einen nächsten Job suchen kannst.
Klingt ja alles total logisch. Ich merke, dass bei mir Erfahrung total viel aufs Vertrauenskonto einzahlt. Also das würde ich sogar sagen.
Positive
ist so das,
Erfahrung.
Genau, positive Erfahrung ist das Top für mich, das beste Mittel, um gegen die, also um ins Vertrauen zu gehen. Nur das kann ich ja nicht vorwegnehmen, ne? Also ich finde es manchmal gar nicht so leicht. Wir haben ja hier einen sehr anspruchsvollen Job und beraten Menschen und stehen jeden Tag auf der Bühne. Ne? Wenn man damit gerade anfängt, dann ist das total schwer, sehen wir ja hier viel irgendwie ins Vertrauen zu gehen. Da ist ja schon die Angst oft das Treibende. Und was kann man, also wie kann man da helfen? Ne? Weil ich habe jetzt schon so jahrelange Erfahrung, dass ich da total vertrauen kann. Aber wie macht man das am Anfang?
Also ich glaube, dass das erste Wichtige ist, sich klar zu machen, du hast viele verschiedene Anteile in dir. Ich bin ja großer Fan der Arbeit mit dem inneren Team. Das heißt, die ängstliche Seite ist eine Seite von dir. Das ist nicht, du bist per se ein Angsthase, sondern du hast auch andere innere Anteile, die du vielleicht, insofern du noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hast, dass du irgendwie Verlass darauf spürst, dass auch jede jetzige Situation gut gemeistert werden kann, die du aktivieren kannst. Also kannst du mal in dir schauen, gibt's auch einen mutigen Teil, gibt's vielleicht auch einen zuversichtlichen Teil, gibt es einen spielerischen Teil, der mal Lust hat, Dinge auszuprobieren, gibt es vielleicht einen Teil, der eine zwischenmenschliche Superpower hat und sich mit anderen, die kompetenter sind, zusammentun kann. Also versuch doch mal für dich zu überlegen, was ist eigentlich, wenn ich meine inneren Anteile anschaue, meine Superpower? Was ist die eine Fähigkeit, auf die ich mich immer verlassen kann? Und die hat jeder. Also entweder bist du jemand, der den Fehler immer gut findet, oder du kannst anderen ganz toll helfen, kannst immer Beziehungsqualität aufbauen, oder du bist jemand, der immer noch mal gut aufgelegt ist für einen Scherz, oder du kannst die Atmosphäre irgendwie gut gestalten.
Wie ist es bei dir?
Meine Superpower.
Wenn du aufgeregt bist und auf den großen Bühnen hier dieser Welt performst.
Was dann meine Superpower
ist? Ja, also wenn du auch mal aufgeregt bist.
Ich glaube, dass ich insgesamt mit einem ganz guten Durchsetzungsvermögen und einer ganz guten Stärke ausgestattet bin. Und kombiniert damit, was mein Vertrauen eigentlich am meisten stärkt, ist der Glaube daran, dass das, was ich hier mache, wirklich meiner Bestimmung entspricht. Ich glaube, dass es meine Bestimmung ist, einen Beitrag dazu zu leisten, Menschen zu helfen, sich selbst im Kern zu verstehen und zu mögen, um dann eben ihr Potenzial in der Welt einsetzen zu können. Und das hilft mir vor jedem Vortrag, denn es ist ja auch total in Ordnung, wenn mich auch mal Leute doof finden. Also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich schon eine Person, die auch polarisiert. Nichtsdestotrotz halte ich an diesem übergeordneten Sinnzusammenhang fest und das gibt mir das Vertrauen, dass ich die Berechtigung und auch die Verpflichtung habe, auf, wie du sagst, den großen Bühnen der Welt, wobei ich das jetzt noch nicht so ausdrücken würde, aber zu sprechen.
Und du, Johann, wie gehst du mit aufregenden Situationen um?
Ich glaube, in meinen Beratungen oder in den ganzen, sag ich mal, Begleitungsthemen ist wahrscheinlich die Superpower, dass ich glaube, immer sehen kann, was für eine Dynamik da abgeht und was vielleicht in einem größeren Zusammenhang dann da eine Rolle spielt und warum sich vielleicht auch jemand verhält, wie er sich verhält. Das finde ich, glaube ich, sehr gut aus was allen
Distanz
Informationen.
Schafft, ne? Auch. Aus. Also das schafft ja auch Distanz, ne? Wenn du quasi immer aus der Vogelperspektive
drauf
gucken kannst.
Ach so, nee, ich erlebe das gar nicht als distanziert, sondern im Beratungsprozess als mittendrin, weil das dann, also man nennt es entweder Gegenübertragung oder man ist ja mittendrin, das ist ja Beziehung, sind immer mindestens ja zwei von beteiligt. Und da entsteht ja automatisch eine Dynamik. Und die zeigt sich sofort. Also da muss gar nicht, man muss dann gar nicht nach hinten oder nach vorne gucken, sondern man ist ja mittendrin und weiß schon, hier sind zwei Menschen in einem Raum, die natürlich auch zwei Rollen an dem Tag haben, aber gleichzeitig will man ja rausfinden, wie tickt das Gegenüber, beziehungsweise wie können wir dann darin begleiten, eine richtig gute Lösung für danach zu finden. Und da ist man ja immer sofort mit dabei.
Wir haben mal ganz viel über Overthinking geschrieben und ich glaube auch eine Podcast-Folge gemacht. Und das weiß ich noch, dass die Recherche zu diesem Thema mir damals so geholfen hat, mir ist so ein Licht aufgegangen, dass diese Gedanken, die man sich macht und in diesem Fall jetzt mal über die Zukunft, wenn wir von der Angst sprechen, dass das ja eigentlich eine Szenarienplanung ist und von diesen Szenarien wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Mehrheit gar niemals eintreffen. Das heißt, man ist die ganze Zeit im Kopf mit etwas beschäftigt und investiert Kraft in eine Sache, die eventuell niemals eintritt und deshalb auch ja verschwendete Liebesmühe dann darstellt im Prozess. Und da ist mir so deutlich geworden, dass die Angst den Fokus eigentlich immer im Außen hat und dem Außen sehr viel Macht gibt und dem Inneren zu wenig Macht gibt. Und man kann das, finde ich, an Beziehungen ganz gut ausmachen. Sagen wir mal, auf der einen Seite eine freundschaftliche Beziehung und auf der anderen Seite eine Liebesbeziehung. Wenn sich jemand in einer freundschaftlichen Beziehung vor Entfremdung fürchtet, zum Beispiel, ne? Also Misstrauen darin hat, wie sehr die andere Person einem eigentlich gut gesonnen ist, dann gibt man ganz schön viel Macht ans Außen ab, hält sich mit seinen eigenen Gedanken quasi im stillen Kämmerlein auf. Und wenn man stattdessen aber den Fokus nach innen legen würde, also sich fragen würde, hey, welchen Anteil der Gestaltung habe ich denn in dieser Beziehung, dann könnte man sich viel eher im Vertrauen darin üben, dass man ja Einfluss darauf nehmen kann, ob und wie man sich entfremdet oder eben auch nicht. Also Vertrauen im Gegensatz zu Angst bedeutet, den Fokus nach innen auf das Positive zu legen. Wie du sagst, mit Kompetenz dann eben auch den Blick in die Vergangenheit zu wählen und dankbar zu sein für das, was man alles schon hingekriegt hat, versus mit der Angst auf die Zukunft zu schauen und ein Negativszenario außerhalb der eigenen Gestaltungsfähigkeiten zu skizzieren. Und wenn man jetzt Liebesbeziehungen nimmt, da ist ja vielleicht bei manchen Menschen, die eher misstrauisch veranlagt sind oder unsicher sind, die Angst, verlassen zu werden, präsent, ne? Versus, wenn du Vertrauen in dich selbst hast, du ja dir zutraust, mögliche Situationen, auch wenn sie schmerzhaft sind in der Zukunft, handeln zu können. Also Vertrauen bedeutet nicht, dass das, wovor man sich fürchtet, nicht mehr eintreffen würde, sondern Vertrauen bedeutet, dass man sich selbst zutraut, in der Situation selbst dann einen Weg zu finden und auch da den Fokus auf sich selbst zu legen und sich vielleicht auch zu überlegen, okay, wenn mich jemand nachhaltig betrügt oder verlässt, dann ist er per se vielleicht auch nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin für mich.
Ich habe neulich, mir kommt gerade so ein Gespräch in den Kopf, da meinte jemand zu mir, ja, gerade ist irgendwie, mein Leben ist so toll, ich bin so dankbar für alles, was ich habe. Gleichzeitig habe ich so viel Angst, dass das irgendwie dann ja irgendwann vielleicht auch vorbei sein könnte. Oder wenn das Leben so gut mit mir gerade meint, vielleicht kommt dann ja auch, ne, weil das ist ja irgendwie so die Wellenbewegung des Lebens, vielleicht kommt dann ja auch irgendwann ein ganz schlimmer Schicksalsschlag oder irgendwie eine schlimme Krankheit oder so, dass sie dann manchmal Schwierigkeiten hat, diesen guten Zustand zu genießen, weil sie eben immer solche Sorge hat vor, was könnte alles noch kommen.
Und das ist eben genau das, was auf das Vertrauen einzahlt, nämlich ganz bewusst, und du kannst deine Gedanken steuern, das ist ja das Tolle daran, dass wir ein Bewusstsein haben, ganz bewusst den Fokus deines Denkens auf das Hier und Jetzt und die Fülle zu legen und dafür dankbar zu sein. Und wenn du das regelmäßig machst, dann stärkst du dadurch dein Vertrauen ins Leben und in dich selbst.
Also Dankbarkeitspraxis, meditieren, was kann man da machen?
Also generell kannst du ja an der Selbstwirksamkeit arbeiten, indem du dir, du hattest das schon angedeutet, auch mal alle Erfahrungen der Vergangenheit bewusst machst und die wirklich ankerst, ne? Weil Selbstvertrauen sich ja immer auch auf die eigenen Kompetenzen bezieht, zwischenmenschlich oder kognitiv, also fachlich oder persönlich. Und sich in der Biografiearbeit mal anzuschauen, was für schwierige Situationen habe ich gemeistert? Welche Sachen haben mich überrascht oder mir den Boden unter den Füßen weggezogen? Und wie bin ich daraus gestärkt hervorgegangen? Das hilft.
Ja, und das Beispiel zeigt ja auch, dass dann ja trotzdem wieder der Schleier des Zukünftigen, was man nicht kontrollieren kann, sich über die jetzige Situation legt. Und daran ist ja so wahnsinnig spannend. Menschen sind doch einfach so irgendwie so faszinierend, dass man dann, man weiß, es geht mir gerade fantastisch. Und gleich kommt der nächste Gedanke, bleibt das immer so? Und jetzt kann man natürlich sagen, der Gedanke ist vollkommen obsolet, weil das können wir ja gar nicht kontrollieren, was in der Zukunft ist. Und gleichzeitig versaue ich mir so ein bisschen das Hier und Jetzt. Darum geht es ja auch viel, sich das Hier und Jetzt anzugucken. Und ich finde es aber dann immer schön auch zu gucken, also dieses Urvertrauen, das setzt ja voraus, wie Rangit sagt, ich kann dann immer wieder eine gute Lösung finden, auch in der Zukunft, wenn was passiert. Und sich darin auch wirklich zu üben, auch darin dankbar zu sein, dass man im Hier und Jetzt vielleicht auch mal einen Raum aufmacht, wo man nicht immer an die Zukunft und was könnte wann wie sein. Wir in der deutschen Kultur ist es natürlich so, dass wir doch ganz schön skeptische und ängstliche Anteile haben und die einfach immer wieder auch genährt werden und sich auch immer wieder hochschaukeln, haben wir alles jetzt ja auch in der Pandemie und so noch mehr gelernt. Also das kommt ja auch dazu, wir leben ja auch noch in einer Kultur, also die einen beeinflusst.
Und wenn man jetzt nochmal daran zurückdenkt, dass es ja eigentlich um innere Souveränität und das Gefühl von Sicherheit geht, ne, dann kann man ja neben dem Vertrauen, was eben total wichtig ist, die andere Säule, die ich auch schon mal angemerkt hatte, nämlich die Kontrolle, auch noch in sein Leben einbeziehen. Also man soll ja jetzt auch nicht total naiv nur im Vertrauen leben. Es geht ja auch darum, die Verantwortung sich selbst und seinen Liebsten gegenüber wahrzunehmen, sich vielleicht auch abzusichern, sich vorzubereiten. Das sind alles Elemente der Kontrolle. Also alles, was jetzt zum Beispiel mit Verträgen oder irgendwelchen Abschlüssen zu tun hat, alle materiellen Themen, Geld, Versicherungen, alles, was du tagtäglich mit Listen, Plänen, mit einer
Nahrungsergänzungsmittel in meinem Fall.
Ganz genau.
Schafft mir sehr viel Gefühl von Kontrolle.
Ausbildung, nicht? Zertifikate, Abschlüsse,
auch
Weiterbildung, Ausbildung.
Auch sich in Übung zu üben. Also auch das stärkt ja auf der einen Seite die Kontrollsäule und auf der anderen Seite dann über Erfahrung wieder dieses Vertrauensthema. Also das ruhige innere Gefühl des Verlasses und der Gewissheit, dass egal was kommt, ich dem begegnen kann. Und beides zusammen, glaube ich, führt ja dazu, dass man sich auch im Hier und Jetzt mehr Raum gibt, diese schöne Situation zu genießen, ne? Weil das ist ja auch so ein ganz tückischer Punkt der Angst, dass sie dir das Hier und Jetzt auch so ein bisschen madig macht. Ne? Das ist so, dass du im Moment der größten Freude Angst hast, kalt erwischt zu werden, nicht genug vorbereitet zu sein und so. Letztendlich ist es aber so, dass egal, was in der Zukunft passiert, du wahrscheinlich das gar nicht anders erlebt hättest, wenn du dir vorher Angst gemacht hast, als wenn du dir keine Angst gemacht hättest. Ne?
Deshalb let's cross the bridge when we come to it. Ne?
Genau, und sich auch ganz klar zu machen, das ist ja der präfrontale Cortex, der dafür zuständig ist, Emotionen auch regulieren zu können über die Ratio, also sie bewerten zu können, sie einordnen zu können und da sich auch wieder, und das hat auch was mit Vertrauen zu tun, auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen, dass man das eben als Mensch kann, dass man auch die Gedanken leiten und lenken kann. Und jetzt stell dir mal vor, du machst dir vor irgendwas Sorgen, dann tritt's nie ein, dann kannst du gleich ins nächste negative Gefühl rücken oder rutschen, nämlich in das Bedauern oder in die Reue, weil du dann vielleicht denkst, ach man, so ein Mist, ey, hätte ich mir doch die ganzen Angstgedanken nicht gemacht, dann hätte ich die Vergangenheit wesentlich besser nutzen und positiv fühlen können.
Was ist, wenn man viel Vertrauen in sich hat und nicht so viel in andere?
Dann hat man Selbstvertrauen, aber keine kein Beziehungsvertrauen. Das kommt meistens, zumindest so wie ich das in den Beratungen erlebe, auch von einem hohen Kontrollelement im eigenen Leben. Also das sind häufig Leute, die Vertrauen deshalb in sich haben, nicht weil sie so wahnsinnig viel Urvertrauen oder Grundvertrauen haben, sondern weil sie im Laufe des Lebens gelernt haben, so gut zu kontrollieren und so perfekt das Leben auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen, zu strukturieren, zu planen, zu organisieren, übrigens alles Teile der Kontrollsäule, dass sie eigentlich nichts Unerwartetes mehr befürchten müssen. Und da man ja das Gegenüber nicht kontrollieren kann, verbleibt dann eben die Angst, dass man da doch mit etwas Unerwartetem konfrontiert würde.
Spannend. Was ich auch, was ich selber total habe, ich würde sagen, ich habe eigentlich viel Vertrauen, aber es hört, also ich habe wenig Angst jetzt irgendwie vor Jobverlust oder solchen Sachen, aber so übermächtige Sachen, also die sowas eben wie ein Schicksalsschlag oder so, was so über plötzlich alles verändert, da habe ich kein großes Vertrauen. Wie könnte ich daran arbeiten? Das werde ich hoffentlich nicht die Einzige sein.
Also Teil der Kontrollsäule ist ja auch die Vorbereitung und du kannst Angst auf jeden Fall dadurch abbauen, dass du im Kopf nicht noch und nöcher Gedankenschleifen drehst und immer wieder von vorne anfängst und Panikszenarien aufmachst, sondern dir überlegst, okay, wenn es denn so wäre, dass mich ein Schicksalsschlag ereilen würde, was könnte ich denn heute dafür tun, damit ich mich im Auge der Gefahr und des Sturms irgendwie sicherer und besser fühle, ne? Und da kann zum Beispiel eine spirituelle Praxis total helfen. Also, dass du dich einbindest in eine gewisse Transzendenz. Das kann auf der einen Seite sein, dass du dich mit einem Netzwerk an bedeutungsvollen Beziehungen verbindest, von denen du dann weißt, dass sie im Falle der Fälle einspringen würden. Es kann aber auch bedeuten, dass du dich dem Universum, der universellen Liebe, Gott, wie auch immer du diese Energie bezeichnest, zuwendest, um Halt zu finden in dem Gedanken, dass nichts, was dir passiert, gegen dich ist im Seelenentwicklungspotenzial, sondern dass du die Fähigkeit hast, alles, was dir widerfährt, auch handeln zu können. Es gibt ja da diesen Spruch, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Den hat mir ein Freund mal gesagt, der katholisch ist, als es mir nicht besonders gut ging. Und irgendwie finde ich, ist das auch ein Spruch, der zeigt, dass es letztendlich alles schaffbar ist.
Ja, und vielleicht dann auch zu schauen in deinem Fall, hey, auch mit Liebe zu seinen anderen Nächsten. Also man hat ja, du hast ja auch Kinder, also dann hat man ja auch noch eine Role Model Funktion und vielleicht kann man sich auch gute Anker setzen, indem man sagt, hey, wie würde ich mir eigentlich wünschen, dass die irgendwann vorbereitet sind oder wie möchte ich nochmal ein bestimmtes Gefühl auch haben, könnte man sich auch positiv fragen. Ich möchte nochmal was mit den Menschen erleben, wo es mir am schmerzhaftesten oder wo ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass mir schon das Herz zerbricht, wenn ich nur dran denke, dann wäre das vielleicht auch ein gutes Ritual, sich zu überlegen, also auch wieder mit Liebe, mit Zutrauen, mit vielleicht Mut zu gucken, das ist schmerzhaft und was habe ich eigentlich Lust mal zu machen, worauf ich vorher gar nicht gekommen bin.
Und was ich auch einen sehr tröstlichen Gedanken finde, ist, dass die innere Haltung des Vertrauens sich auf jeden Fall trainieren lässt. Ne? Du hattest ja eben schon gesagt, das eine ist das Erfahrungswissen und da hilft uns ja manchmal auch die Mut, Demut. Da hilft uns manchmal auch der Mut, von der Komfortzone über die Angstzone hinweg in die Lernzone zu kommen, so und in der Retrospektive daraus dann so ein Kompetenzvertrauen in sich selbst zu entwickeln. Ich glaube aber auch, dass es ganz viele Rituale gibt, die diese innere Haltung des Vertrauens in den Vordergrund rücken. Ne? Das sind alle Strategien der Selbstfürsorge. Also immer, wenn du innerlich auf die Frage, was dir guttun würde oder was dich tröstet, was dir Halt gibt, was dir Geborgenheit schenkt, was dich mit Kraft versorgt, wenn du die für dich beantworten kannst und auch danach handelst, dann sind das alles kleine Akte, die dein Selbstvertrauen, das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten sowohl emotional als auch kognitiv oder methodisch stärken. Und das ist ja je nach Zusammenhang, in dem du vielleicht eher ängstlich bist als in anderen, unterschiedlich dann ausgeprägt. Also es gibt ja Leute, die haben ein total großes Beziehungsvertrauen, aber sind vielleicht jetzt nicht so im Vertrauen, was irgendwelche Karriereentwicklungsschritte oder so angeht. Ne? Und was da auch für diese Akte der Selbstfürsorge gerade im professionellen Kontext hilft, ist, nicht alles mit sich alleine auszumachen, sondern die Dinge ins Gespräch zu bringen, vielleicht auch von Leuten zu profitieren, die positive Erfahrungen schon gemacht haben, also sich eine Mentorin oder einen Mentor zu suchen oder auch gewisse Vorbehalte, die man hat, im Team mal zu besprechen. Denn bei der Angst ist ja das Spannende, dass ganz viel von der im Verborgenen stattfindet, ne? Dass du eigentlich dich in eine Downward Spiral des inneren Dialogs von Furchtbarkeiten in der Zukunft verstrickst, während wenn du es mit anderen besprechen würdest, du ja auch eine Rückkopplung darüber kriegst, erstens, was für Kräfte du selbst hast, um diesen Szenarien begegnen zu können, und zweitens wirst du auch in deinem sozialen Netzwerk dann Fürsprecher, Unterstützer, Kraftquellen finden, die dir auch versprechen, und das hilft ja beim Vertrauen auch, im Fall der Fälle dann für dich da zu sein.
Genau, und dann eben auch nicht, man soll ja natürlich an sich gar nicht vergleichen, aber wenn man sich irgendwie jemand sucht, dann vielleicht eher, wo man sich in einem Selbstwertgefühl wiederfindet, was einem gut tut. Ja, also auch so Stimmen im Außen, nicht noch negative Stimmen im Außen quasi immer verstärken. Es sei denn natürlich, es ist eine Bekannte, die man vielleicht mutig angehen sollte, dann wäre es vielleicht ganz gut, aber sonst ist es auch immer schön, sich vielleicht mal zu gucken, wie machen das andere, wie machen das ältere Personen auch. Also es gab es auch ja in der Pandemie, fand ich das ganz spannend, gab es eine Studie ja in so Seniorenwohnheimen, die sind tendenziell eher, also gesamtheitlich lockerer und resilienter, also mehr im Vertrauen mit der ganzen Situation umgegangen, obwohl die ja ziemlich eingesperrt war, könnte man sagen. Und das finde ich auch irgendwie spannend, sich dann so anzugucken, dass die da auch viel Spaß hatten teilweise.
Und was ich dabei auch spannend finde, ist ja nicht nur, okay, wie komme ich mehr ins Vertrauen, sondern jetzt bist du ja auch in sozialen Beziehungen eingebunden und die Frage ist doch total spannend, wie kann ich auch anderen Menschen helfen, ins Vertrauen zu kommen? Weil wenn du jetzt qua deiner Persönlichkeit sowieso schon mit einem hohen Anspannungsniveau auf die Welt gekommen bist und dann hattest du vielleicht nicht die ersten Beziehungserfahrungen von Sicherheit und Vertrauen geprägt, sondern vielleicht auch da eher von Unsicherheit oder Angst, dann ist einfach diese Angst vor der Zukunft, vor möglichen Missgeschicken, vor Versagen, vor Ausschluss so doll in dir verankert, dass es dir natürlich auch nichts bringt, wenn dann jemand gegenüber sitzt und sagt, ach komm, jetzt mach ich doch mal locker, ja, wird ja schon alles irgendwie gut gehen. Damit ist dir nicht geholfen. Also wie kannst du auch im anderen Vertrauen wachsen lassen, ist, indem du die Person mit ihren Ängsten ernst nimmst. Also lass dir genau erklären, was denn die Befürchtung ist, sodass du auch ganz individuell darauf eingehen kannst, dass du individuell auf ihre Bewältigungsressourcen Bezug nehmen kannst. Ne? Also sagen wir mal, die Person hat wahnsinnige Angst vor Versagen, vor irgendwie vielleicht vor Stagnation oder vor Beziehungsabbruch oder so, dann wirklich den Raum aufzumachen, weil auch im zwischenmenschlichen Raum von Ruhe und wirklich sich gegenseitig zu sehen, entsteht ja schon das Erste, nämlich das Beziehungsvertrauen. Und dann ganz detailliert zu fragen, hey, ne, wie kommst du denn darauf? Was verbindest du damit? Was könntest du dann tun, wenn es soweit wäre? Also der anderen Person zu helfen, mit sich selbst und den eigenen Kompetenzen in Kontakt zu kommen, sie zu fühlen, die anderen inneren Anteile ans Steuer zu lassen und die Angst vielleicht ein bisschen auf die Rückbank verfrachten, wo sie immer noch ab und zu eine warnende Stimme erheben kann, aber den Normalbetrieb halt einfach nicht mehr stört, ne?
Ich denke noch mal einmal an den Jobkontext und die ganzen Führungskräfte da draußen, die da vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Vertrauensthema haben. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Wie ist eine gute Balance zwischen, ne, die nötige Kontrolle und das, genau, und auch eben das Vertrauen in die Mitarbeitenden? Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Micromanagement. In die Richtung sollte es ja bitte nicht gehen. Genau, wie kriege ich eine gute Balance hin, weil jetzt total euch vertraue und gucke gar nicht mehr, das kann ja auch total in die Hose gehen und am Ende ist man dann verantwortlich als Führungskraft.
Und es kann sich auch unter Umständen überhaupt nicht gut anfühlen für den oder die Mitarbeitende, weil ja auch so eine gewisse Leitlinie wichtig ist und weil es vielleicht auch wichtig ist, ab und zu mal gefragt zu werden, was man gerade macht, um auch die eigene Wirksamkeit und die Wichtigkeit dieser Wirksamkeit zu spüren. Also ich glaube, dass auf der einen Seite das Vertrauen stärkt, was die Beziehung stärkt, also wirklich in den Beziehungskontext zu investieren, sich mit der Person one-on-one auch mal zusammenzusetzen, offene Fragen zu stellen, um auch die Bedürfnisse und Wünsche des Gegenübers zu erkennen und auf der anderen Seite aber Management by Objective und auch zu verstehen, was der Unterschied zwischen einer Anweisung und Delegieren ist, weil Delegieren auf jeden Fall immer eine Vertrauenskomponente braucht, sonst kann ich dem anderen ja nicht die Chance geben, eigene Ziele zu stecken und eigene Wege zum Ziel zu finden.
Und so simpel es klingt auch immer, sich wieder zu fragen, was ist die Sachebene, was ist die Beziehungsebene, weil jetzt zum Beispiel wir ja in einem sehr beziehungsnahen Kontext arbeiten und uns alle sehr, sehr gut verstehen und eine ganz tolle, finde ich, Unternehmenskultur haben. Gleichzeitig manchmal ist natürlich auch Sachthemen gibt, die eben jeder, inklusive uns beiden von Reinhard und mir, ja erfüllen und machen muss oder in Anführungsstrichen muss. Und das ist ja dann, da kann man ja auch sagen, hey, das ist irgendwie nicht gemacht worden oder hey, da würde ich gerne, dass du nochmal nacharbeitest. Und dadurch muss ja nicht die Beziehung direkt verunsichert werden, ganz im Gegenteil. Ich finde auch, dass solche wie Reinhard ja am Anfang auch mal gesagt hat, so eine gute Fehlerkultur hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Das kann sich logischerweise erst entwickeln, wenn man darin erstmal ein, zwei, sag ich mal, Pilotfolgen dreht.
Also ich kann da wirklich nur, jetzt in meiner Vorbereitung habe ich da viel drüber nachgedacht. Mir wurde ja hier zum Beispiel von Anfang an vertraut, obwohl ich mit nicht viel kam. Also ich hatte ja jetzt nicht wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, boah, wenn die sagt, ich kann das, dann muss die ja recht haben, weil die hat ja voll Ahnung. Also mir hat es total viel gebracht, das merke ich neben der Säule Erfahrung, dass es mir auch total viel bringt, wenn Menschen, die Profis sind, sagen, du kannst das.
Und deshalb meinte ich interpersoneller Kontext, du bist ja für deine Freunde auch ein Profi, weil du ihre Potenziale siehst. Also häufig ist es ja so, dass uns der Blick auf die eigenen Potenziale, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Bewältigungsressourcen, die eigene Resilienz viel verstellter ist als auf die des Gegenübers, ne? Und zu der Unternehmung wollte ich nochmal sagen, in einer Unternehmung geht es ja darum, dass die souverän funktioniert. Und wir hatten ja jetzt schon gesagt, dieses Thema von Souveränität und Sicherheit, das ist eben immer auf zwei Ebenen aufzubauen gleichzeitig. Nämlich auf der einen Seite über die Vertrauensebene und auf der anderen Seite auch über ein gewisses Maß an Messbarkeit, Kontrolle, Umsetzung, ne? Und das Vertrauen insgesamt im Unternehmen zu stärken, geht, glaube ich, auch immer über beide Säulen. Also klar zu machen, was für Ziele es gibt, was abgearbeitet werden muss, wo wir uns hinentwickeln wollen. Gleichzeitig aber auch das Vertrauen in die Mitarbeitenden zu haben, dass die gemeinsam mit einem eben auf dieses Ziel auch einzahlen wollen.
Und eben, dass es auch dann eben klar ist. Also es gibt zum Beispiel aus der Kinderforschung eben, dass es viel schlechter ist, keine Regeln zu haben und immer ständig was wieder in Frage zu stellen, so Ambivalenzen, als eben doch dann Regeln, wo man vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung drüber ist und natürlich in einem anderen Rollenverständnis. Aber das finde ich auch wichtig. Also es gibt nichts Schlechteres für Vertrauen, als dass es ungeklärte Themen gibt oder eben auch, dass immer wieder was abgeändert wird.
Genau, und was ich so wichtig finde, nochmal zum Schluss zu sagen, ist, dass es ja auch mit der Angst gar nicht so aufgestellt ist, dass man nicht mutig sein sollte. Ich glaube nur, dass wenn man immer mutig ist, es nur einen kleinen Aspekt gibt, der das Vertrauen fördert, nämlich dass man dann irgendwann in der Retrospektive seine Kompetenzen über Erfahrung eben sichtbar machen kann. Letztendlich bedeutet das aber sehr stark auch im Stress zu handeln, ne? Und dieses Anspannungsgefühl eigentlich gar nicht abzubauen, wenn man immer nur mutig ist und stattdessen auch einen Blick darauf zu werfen, wie man das Vertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten, das Vertrauen ins Gegenüber und das Vertrauen vielleicht in die universelle Energie, das Gute an sich stärken kann. Und da hatten wir jetzt schon ein paar Tipps gegeben. Ich glaube, alleine die Beschäftigung damit und kleine Akte der Selbstfürsorge ins Leben zu integrieren, ist schon hilfreich. Und noch als kleinen Tipp, das nächste Mal, wenn du ein Misstrauen hast, also wenn du anfängst, irgendwelche Szenarien in der Zukunft vor deinem geistigen Auge abzuspielen, die vielleicht in irgendeiner Form schmerzhaft oder katastrophal sein könnten, genau in dem Moment bring es bitte sofort ins Gespräch mit den Personen, die involviert sind, weil wir doch festgestellt haben, dass sich diese Angstgedanken verselbstständigen und dann sehr weit von der Realität entfernen und das gar nicht nötig ist und auch gar nicht so viel Energie und Zeit dafür aufgewendet werden muss, was eben verhindert werden kann, wenn man es ins Gespräch bringt. Also
dazu hat ein Supervisor mal so einen klangvollen Satz gesagt, weniger interpretieren, mehr informieren. Und das finde ich generell irgendwie eine spannende Sache. Bevor du es eben beurteilst, verurteilst, einordnest, erstmal einmal sich beschreiben lassen oder es selber beschreiben, also das ist ja auch Eigenverantwortung, dann überhaupt erst verstehen, was der Zusammenhang ist und dann nach Lösungen suchen.
Das war doch ein gutes Schlusswort. Also geht mal alle schön ins Vertrauen oder beschäftigt euch damit, warum ihr gerade noch nicht gut vertrauen könnt. Wir haben ja ganz viel Impulse mitbekommen, wie wir uns da auf den Weg machen können. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback über alle Kanäle. Schreibt uns, bewertet uns, bringt auch gerne eigene Themenvorschläge ein. Wir antworten auf all eure Fragen. Vielen, vielen Dank.